jetzt, wie man sagen, die letzten zwei Jahre hat sich natürlich auch die wirtschaftliche Lage geändert. Wir haben einige globale Krisen und so weiter. Und dementsprechend hat es fast wie so eine Kehrtwende gemacht, dass auf einmal über Leistung im, sagen wir mal, negativen oder im Druck, wir brauchen mehr Leistung, so wurde auf einmal drüber gesprochen. Und aus einem positiven, schönen Gefühl zur Leistung, dass ich dafür was Tolles bekomme, ist jetzt auf einmal, ich würde sagen, das Narrativ hat sich geändert. Und das sehe ich sehr, sehr viel leider in den letzten 12, 24 Monaten. Und auch bei uns, die Zahlen stimmen nicht. Und wenn die Zahlen nicht stimmen, woran liegt's? Man versucht es erst noch auf die eine oder andere Weise, aber man merkt, nur mit dem positiven Incentive, also nur die Karotte, hilft nicht mehr. Jetzt kommt die Peitsche raus.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde motiviert am Start. Und genau das passt auch zu unserem heutigen Thema. Wir reden hier seit über 300 Folgen über das Thema Arbeitskultur und heute reden wir mal über das Thema Leistungskultur, wenn wir das mal so rahmen wollen. Wie ist es denn bestellt in Deutschland um das Leisten wollen, das Leisten können, das Leisten dürfen? Ich glaube, das ist genau der Rahmen, der passend ist zu dem, was die heutige Gästin so umtreibt. Sie ist nämlich zum einen Personalvorständin, das ist der ganz nüchterne Titel. Sie selbst hat inzwischen sich schon ein bisschen einen anderen Titel gegeben, da kommen wir gleich zu, von Hays. Also, sie hat mit Personalberatung, mit Organisationsstruktur, mit dem Arbeitsmarkt unmittelbar zu tun, nach innen wie nach außen. Es ist Imke Mahner, die heute bei uns ist und sie wird mit uns zum einen besprechen, was sie natürlich in der Branche beobachtet, aber auch ganz druckfrisch der HR-Report 2026. Da werden wir eintauchen, dann haben wir sozusagen empirisch belegt, was wir heute hier diskutieren. Aber jetzt sage ich erstmal hallo, liebe Imke. Schön, dass du hier bist bei Good Work.
Hallo, liebe Jule. Vielen Dank, dass ich eingeladen bin. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch heute.
Ja, und wir werden da gleich mal ganz tief in den Report eintauchen. Da freue ich mich ja auch drauf. Das wissen ja die lieben Hörerinnen und Hörer. Das ist ja so ein bisschen mein Hobby und meine Karriere 1.0, die Zahlenwelt, die Datenwelt, ein Stück weit zumindest. Und ich habe schon angekündigt, dein eigentlicher Titel ist ja Chief People and Culture Officer. Also das heißt, wie sehr zuckst du bei dem Namen oder bei dem Etikett Personalvorstände und da sagst du, ja, Mai, ist halt so.
Ich würde sagen, ja, Mai ist halt so, aber das ist die alte Variante. Ich glaube, der Titel People and Culture ist sicher die modernere Art und Weise, über Mitarbeitende nachzudenken, über Kultur nachzudenken. Personal, es hört sich immer ein bisschen altbacken an. Aber es gehört einfach dazu. Für mich ist es gar nicht schlimm. Tief im Herzen weiß ich, um was es für mich geht, was es beim Thema People and Culture geht. Und ob wir es HR nennen oder Personal, das ist für mich zweitrangig. Ich glaube, viele von uns teilen die gleiche Leidenschaft, unabhängig davon, wie der Titel am Ende jetzt ausgeschrieben wird.
Und wenn du von den beiden Begriffen einen nochmal doppelt unterstreichen dürftest, also von People und Culture, was wär's?
People.
People. People,
ganz klar.
Ganz klar. Also, ja. Das Geschäft mit den Menschen, ja, die hat der Mensch im Mittelpunkt, vermutlich mal. Und jetzt kommen wir aber mal zu einem Menschen, der im Mittelpunkt steht bei uns heute. Und das bist du nämlich. Nämlich, wie bist du heute in den Tag gestartet, liebe Imke? Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten im Tag, aber du kannst dich bestimmt erinnern.
Ja, vor allen Dingen, weil ich wirklich so ein bisschen Routinemensch bin. Und du hattest in einem deiner letzten Podcasts mit Madame Moneypenny über den 5-AM-Club gesprochen, was mich sehr betroffen gemacht hat. Ich gehöre, glaube ich, diesem 5-AM-Club an. Es ist bei mir immer Standard. Ich stehe auf, es ist eine Tasse Tee, englische Art und Weise mit Milch. Dann wird ganz langweilig die Geschirrspülmaschine ausgeräumt. Ich genieße die erste Stunde für mich. Ich mache meine E-Mails, ich bereite mich auf den Tag vor. Dann werden die Kinder fertig gemacht, gehen zur Schule. Und dann heute Morgen, und ich versuche so oft es geht, eine kleine Runde joggen. Und dann bin ich richtig fit für den Tag.
Okay, also erstmal ein bisschen Besteck-Feng-Shui und Teezeremonie. Und also wir erleben es tatsächlich hier noch, dass wir jemanden sehen, der im 5-AM-Club ist. Aber nochmal auf den Punkt zurückgekommen, hast du dir das so zurechtgelegt, weil du sagst, ein erfolgreicher Mensch steht halt nun mal früh auf? Oder entspricht das auch tatsächlich deinem Biotypen, deinem Chronotypen, so früh aus den Federn zu springen?
Ach, ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Es ist, ich bin ein sehr organisierter Mensch und geplanter Mensch und ich weiß einfach, wo ich so meine Zeitfenster habe, die für mich sind. Vollzeitarbeiten in einer europäischen oder einer europaweiten Rolle, zwei Kinder, die jetzt in der Zwischenzeit zwar auf dem Gröbsten draußen sind, ein Mann, alles Hobbys, alles Familie, was man versucht so zu machen, da sucht man sich einfach seine Zeiten. Und diese Stunde morgens, da ist kein anderer wach und deswegen ist es meine Zeit. Klar, ich arbeite auch, ich gehöre auch vielleicht zum 23-Uhr-Club an, aber beide Clubs sind halt schwierig zu managen auf die Dauer. Und wenn ich morgens früh wach bin, dann bin ich abends kaputt und manchmal drehe ich dann auch ein bisschen Rhythmus und mache mal die Nachtschicht, aber dann ist auch nicht der 5-AM-Club morgens dabei.
Der 23-Uhr-Club, da macht es bei mir Klingeling, da steige ich dann gerne ein. Also der englische Tee, den nehme ich mal zum Anlass. Du hast in England unter anderem, glaube ich, oder komplett studiert, Arbeits- und Organisationspsychologie. Wie kam es dazu? Also war das so dein kleiner, sagen wir mal fast Teenager-Traum in England zu studieren? Also wir haben ja vielleicht da so Fantasien in Oxford, Cambridge. Ich weiß gar nicht genau, wo du studiert hast oder was hat dich dahin getrieben auf die Insel?
Also das wäre natürlich die schönere Geschichte. Ich erzähl die ehrliche Geschichte. Mich hat das Thema wirklich interessiert gehabt. Also mich hat es immer fasziniert, dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Business oder also der Mensch im Unternehmen. Und ich war eigentlich vor dem Abi schon relativ klar, dass ich gerne was in diese Richtung machen möchte. Entweder Sportpsychologie, was ich auch ganz spannend fand, aber ich habe gesagt, es ist vielleicht ein bisschen brotlose Kunst. Also das Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich habe aber ein durchaus lebendiges Leben in der Oberstufe geführt und mein Abitur war dementsprechend nicht ganz so gut, wie ich es hierfür gebraucht hätte. Damals gab es einen sehr hohen Numerus Clausus und da war ich weit davon weg. Und nachdem mir die Studienberatung gesagt hat, ich habe 33 Wartesemester, habe ich gesagt, da brauche ich Plan B. Und Plan B war England. Ich war vorher schon im Ausland. Ich habe mich wohlgefühlt in der Sprache. Und das war zu einer Zeit, wo die sehr viel europäische Studenten und Studentinnen in England gerne haben wollten. Und ich bin dann dementsprechend nach England gegangen, in London, an einer ganz normalen Universität, keine Elite, aber beste Entscheidung. Manchmal kommt so ein Plan B eigentlich, ehrlich gesagt, ist am Ende viel besser als der ursprüngliche Plan. Deswegen bin ich ganz happy, aber wie gesagt, die ehrliche Antwort, ich war einfach nicht gut genug fürs deutsche Studiensystem.
So, jetzt könnte ich ja am liebsten, würde ich jetzt schon gerne unseren Steckbrief, den ich mir heute mal so ein bisschen zurechtgelegt habe, du weißt ja, ich mache mir keine ausformulierten Fragen, aber einen groben Rahmen ja schon, den würde ich am liebsten zerreißen und mit dir natürlich genau darüber sprechen, was dich denn sonst so beschäftigt hat in der Oberstufe. Also ich höre schon Sport, ich höre, du warst schon immer an Menschen interessiert. Warst du so ein richtiges, ich sag's jetzt mal so, Imke, ein richtiges Firebeast?
Ja, die kurze Antwort, ja. Also ich habe einfach das Leben wirklich genossen mit also viel Freunden, auch aktiv in der Schule, Hobbys. Aber ja, also ich glaube, keine Feier ohne Meier heißt es, glaube ich, so schön. So ähnlich ging das. Ich war doch viel unterwegs. Wir haben es richtig, richtig krachen lassen, soweit sowas geht, in so einer etwas kleineren Stadt wie Freiburg. Aber das war einfach unser Fokus und es hat auch alles Spaß gemacht. War alles das Richtige zu tun. Und ich glaube, das Schöne ist ja, es ist ja alles gut ausgegangen und das ist die Hauptsache.
Also ich finde, das ist auch genau exakt die Zeit dazu, life to the fullest. Und mutmaßlich ging das dann in England, kann man das ja durchaus auch praktizieren. Das heißt also, so ein bisschen das britische Gen, was dann da vielleicht auch angelegt wurde, begegnet dir das heute noch manchmal in der Arbeitswelt? Also vielleicht in deiner ganz konkreten? Also was würdest du so als kleine Quintessenz da vielleicht aus der Zeit mitnehmen?
Also ich glaube, diese 7 Jahre, die ich in England war, ich habe 3 Jahre den Bachelor gemacht, 1 Jahr den Master und habe danach dort meinen ersten Job gehabt in Heathrow bei der British Airport Authority. Ja. Ein klassischer Einsteigerjob im HR-Bereich. Und was mich wirklich geprägt hat und was mich, glaube ich, auch immer wieder so in meinen Entscheidungen in meiner Karriere geprägt hat, wirklich so diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit dieser anglosächsischen Art und Weise zusammenzuarbeiten, das Kulturelle, das Sprachliche, auch die Unterschiede. Also wie gesagt, gibt viel gleich, aber auch wirklich viele Unterschiede. Und ich glaube, das hat mich dann auch so ein bisschen geprägt und mich auch erfolgreich gemacht, weil wir oft, ja, viele kennen das, die mit einer englischen Mutter oder Mutterkonzern zusammenarbeiten. Da kommen bestimmte Sprüche oder Begrifflichkeiten und wir Deutschen können damit auch dann manchmal gar nicht so zurechtkommen oder die Engländer mögen manche Sachen an uns Deutschen nicht so. Und da fühle ich mich einfach total wohl in diesen beiden Welten und habe dadurch auch immer wirklich Positionen gehabt, wo ich auch wirklich beides nutzen konnte und manchmal auch wirklich übersetzen musste im übertragenen Sinne.
Im übertragenen, also nicht nur im buchstäblichen, sondern auch vor allen Dingen in dem kulturellen Übersetzen. Und jetzt bist du bei Hays. Vielleicht, ich meine, würde mal sagen, dass die allermeisten der Hörerinnen und Hörer von Good Work Hays kennen. Trotzdem mach uns doch mal so einen ganz kurzen Abriss, dass wir verstehen, wo genau du da wirkst, wie groß ihr seid und damit wir ein gutes Bild davon haben.
Also Hays ist ein Personaldienstleister. Ich sage das immer so ein bisschen leichter. Wir vermitteln zwischen Kunden und Kandidatin. Wir bringen Menschen in Jobs. Das ist, sagen wir mal, unsere Aufgabe, uns auch unsere Deutschlandaufgabe, Teil unserer Vision. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es gibt verschiedene Vertragsarten in, sagen wir, einer klassischen Festanstellung oder mehr in einer Arbeitnehmerüberlassung oder im sagen wir mal, Projektgeschäft. Und wir sind in Deutschland so knapp 2.700 Mitarbeitende in dem CEMEA-Bereich, in dem europäischen Bereich, für den ich verantwortlich bin, sind wir knapp 5.000 Mitarbeitenden und weltweit knapp 10. Mhm. Meine Rolle ist, sich um unsere eigenen Mitarbeitenden zu kümmern. Und das ist, glaube ich, ein bisschen anders. Das musste ich auch lernen, weil wir natürlich auch Mitarbeitende haben, die wir vermitteln oder in der Vermittlung sind. Aber ich kümmere mich um unsere Mitarbeitenden. Das sind zum großen Teil Vertriebler. Ich bin im klassischen Vertriebsunternehmen gelandet. Und ich glaube, beim Thema Leistung kommt es sicher nachher auch nochmal zum einen oder anderen Mal zur Sprache.
Ding dong.
genau. Und mit Deutschland sicher den größten Standort. Aber wie gesagt, auch für unsere Mitarbeitenden in knapp 15 anderen europäischen Ländern.
Jetzt greife ich noch mal eine Station aus deinem Lebenslauf. Du hast bei einer Autovermietung gearbeitet. Wird man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt als aller direkte Verbindungslinie zu einer Personalberatung in dieser Größe und Güte sehen. Wie viel Dienstleistung hast du dort gelernt?
Also wirklich viel. Und ich glaube, man muss auch noch meinen ersten, sagen wir mal, großen Schritt damit reinbringen. Ich habe letztendlich meine Karriere so richtig gestartet bei Accenture in der klassischen Unternehmensberatung. Ich war fast 10 Jahre bei Accenture, habe da die Chance, mit ganz, ganz tollen Kunden, ganz tollen Projekten zu arbeiten. Und so nach 10 Jahren Beratung merkt man einfach, man möchte auch mal auf die andere Seite kommen. Man möchte es auch mal alles zu Ende sehen und auch so wirklich spüren, genau. wie sich das eben auch anfühlt. Und dann bin ich so ein bisschen, naja, ich würde schon fast sagen, so ein bisschen arrogant, habe ich gesagt, oh, 10 Jahre Accenture, da wird mich ja jeder mit Handkuss nehmen. Und es war das nicht so, weil ich bin dann rausgegangen in die Organisation und da hat man einfach gemerkt, und die wollen viele so klassische HR-Business-Partner, die Payroll können, die Betriebsrat können. Und das kann man nicht, wenn man aus der Unternehmensberatung kommt. Und was mich damals bei Avis so fasziniert hatte, war, die sind durch eine riesige HR-Transformation gegangen mit Einführung von HR-Systemen, Shared Service Center. Und was ich natürlich gelernt habe in der Beratung, ist Transformation, Change begleiten, Change betreuen. Und deswegen war das wirklich der Perfect Fit. Jetzt mal von den Karren abgesehen, war das wirklich der perfekte Fit. Und natürlich, was wirklich da spannend war, jetzt im Vergleich zu der Beratung und aber auch zu vielen Kunden, das ist ein ganz anderes Geschäft. Das ist ein Low-Margin-Geschäft. Es ist viel in den Stationen, in den Niederlassungen. Es wird viel über natürlich viel Kosten, die Kosten der Autos gesprochen. Die Mitarbeitenden aber auch da, und ich glaube, das ist immer so der rote Faden, die Mitarbeitenden machen halt den Unterschied. Ja, wenig am Ende in der Station oder am Flughafen auch an dem Schalter treffe. Und es war aber einfach eine ganz andere Mentalität, nicht so wie vorher, wenn man immer gewohnt war, dass man eine E-Mail schicken kann, jeder bekommt eine E-Mail, das war einfach anders. Und hat aber ganz viel Spaß gemacht, weil es einen so ein bisschen wieder geerdet hat, weil es irgendwo aus einer Unternehmensberatung kommt, ist immer höher, schneller, weiter, passt auch sicher zu unserem Thema heute auch nochmal. Und dort war das einfach ein bisschen anders. Also der Druck ist immens hoch, aber ein anderer Druck. Und es ist auch ein anderes Kaliber an Menschen, mit denen man dann auch tagtäglich zu tun hat.
Ja, und vor allen Dingen, die wirklich komplett an dem Endkunden arbeiten. Ja, also da ist richtig Auge auf Auge.
Ja, von Autowäschern und also die fahren und alles. Also es ist wirklich ein ganz anderes. Und dann war ein bisschen auch durch Corona bedingt kam der Wechsel und dann kam die Möglichkeit mit Hays und für mich war das so ein bisschen Heimkommen. Heimkommen in ein People-Business, was ich natürlich stark aus der Beratung kenne. Und ich glaube, für eine Chief People und Culture Officer oder alles, was mit People eine Rolle zu bekommen in einem Unternehmen, wo es eigentlich nur um Menschen geht, um Mitarbeiten geht, ist schon so das Höchste der Gefühle. Ja, und ja. So kam dann eben auch der Wechsel zu Hays.
Und jetzt liegt mir ja fast dieser Spruch auf den Lippen, Schuster und Schuhe, du weißt schon. Ja, also es gibt ja gerade oft die Unternehmen, die sich von Berufswegen damit beschäftigen, wie ist es denn um eure eigene Personalarbeit bestellt? Ich würde sagen, dann machen wir uns mal einen Knoten ins Taschentuch, da gehen wir gleich rein, oder? Jetzt gehen wir aber erstmal in den Report. Ich rahme es nochmal kurz. Es gibt den HR-Report, den ihr, Hays, zusammen mit dem IBE, ich muss jetzt selbst nochmal genau hingucken, Institut für Beschäftigung und Employability, seit 15 Jahren durchführt jedes Jahr, rund Pi mal Daumen, ich sag mal, ich glaube 1000 Befragte sind es, querbeet, Online-Befragung, rund um das Thema auch. Und dieses Jahr um das Thema wie Leadership, Zusammenarbeit, was sind Motivationsfaktoren, wie ist es Verbundenheit? Also ihr habt, glaube ich, immer so ein Schwerpunktthema jedes Jahr. Und dieses Jahr ging es passenderweise auch in, ich finde, absolut passt in die Zeit das Thema Leistung. Und bevor wir in die Details gehen, was war das erste Ergebnis, was dich angesprungen hat, wo du gedacht hast, wow, das hätte ich so nicht gedacht. Vielleicht nicht in der Klarheit, möglicherweise.
Also ich glaube, es gibt viele Aspekte, die mich wirklich, ich hatte viele Wow-Momente, als ich den Report gelesen habe. Da gab es ganz viel spannende Dinge. Ich glaube, es gibt so ein, zwei Dinge, die mich besonders zum Denken angestoßen haben, würde ich mal sagen. Das eine, und so heißt dieser Report auch, und das finde ich wirklich ein Thema, was spannend ist, dieses Thema Leistungsfördern und nicht nur fordern. Und ich glaube, das ist so ein ganz spannendes Thema. Und ich denke viel drüber nach, ist es fördern und fordern oder ist es fördern oder fordern? Und wie passt das eben zusammen? Und da gibt es auch ganz spannende Zahlen und Fakten, wo natürlich alle reden über Leistung, alle fordern Leistung. Aber die Bereitschaft, Leistung zu fördern, ist wesentlich geringer. Und ich glaube, das, also allein da ist so viel Musik drin und ganz viele Ansatzpunkte, was eben auch Unternehmen tun können, Unternehmen tun müssen. Und dann wirklich diese Spagat hinzubekommen oder so ein bisschen dieses, ja, fast Gegensätzliche, was gerade auch in dem Diskurs ein bisschen, ehrlich gesagt, manchmal auch fast populistisch gerade breitgetreten wird. Ja, also niemand will mehr leisten, wir haben keine Leistungskultur mehr, was ist aus der deutschen Leistungskultur geworden? Also es hat alles gerade so einen gewissen negativen Touch bekommen. Und wenn man als Firma sagt, wir erwarten Leistung, ist es schon was Schlechtes. Ich glaube, man kann absolut beides. Also das kann ich vorwegnehmen, für mich ist es ein klares Und. Es ist Leistung fordern und fördern. Ich glaube, das ist das Richtige und ich glaube, das ist tut uns auch in Deutschland als Wirtschaftsstandort, ist das die bessere Debatte, als zu sagen, wo ist denn unsere Leistungskultur hin und wir haben sie verloren.
Mhm, danke schon mal dafür. Bringen wir mal ein paar Zahlen mit ins Spiel. Also ich fand ganz spannend bei der Frage, ist Leistung in unserem Unternehmen wichtig oder sehr wichtig? Da sind noch 2/3 dabei. Ja, also ich meine, das ist noch relativ eingängig. Und dann kommen wir mal zur feinen Differenzierung bei der Frage, wie wird's denn eingefordert, die Leistung? Da sind noch so 44%, also strukturiert eingefordert, also systematisch, nicht einfach so implizit erwartet. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, sondern wirklich systematisch eingefordert. Da sind's dann in Anführungszeichen nur noch 44%, wo man auch sagen kann, was ist denn mit den anderen 56? Ja, also ich glaube, das zielt vor allen Dingen auf dieses Systematische ab. Und dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wie viel wird denn gefördert? Also wie viel strukturierte, systematische Unterstützung gibt es denn, die Leistung abzurufen oder zu bringen, die gewünscht und geleistet werden muss? Und da sind wir bei 28. Also nochmal, 2/3 sagen, Leistung ist wichtig, dann droppt das runter. 44 fordern es nur systematisch ein. Ist ja ein bisschen schräg, oder?
Ja, und ich glaube noch dazu hin, also wir haben ja auch noch mal so ein bisschen unterschieden dann in dem Report, wer sagt denn was? Und ich glaube, zu deiner letzten Zahl mit diesen 28% systematische Förderung sagt HR, ist da wesentlich positiver und sagt, Wieso? Also da sind 43% von den HR-Entscheidern sagt, wir machen das systematisch, aber der Rest sagt nur 20%. Also da geht schon mal die Schere auf zwischen vielleicht einer gewissen Selbstwahrnehmung und einer Fremdwahrnehmung. Und ich glaube, das sieht man bei diesem Thema und deswegen sage ich ja auch für mich, das Wörtchen und ist hier ganz wichtig. Diese Erwartung ist immens groß, dass Leute Leistung bringen. Und es wird viel über das Thema Leistungsbereitschaft, du hast es vorhin so schön gesagt, das Wollen gesprochen. Mhm. Was Organisationen aus meiner Erfahrung, auch intern und auch mit Unternehmen, mit denen wir sprechen, sie vergessen das Dürfen, sie vergessen das Umfeld, sie vergessen diese Leistungsbereitschaft, die Menschen mitbringen, auch wirklich zum Besten zu nutzen. Und ich glaube, da ist genau dieser Knackpunkt, wie man das eben hinbekommt.
Wie viel Leistungspotenzial lassen wir denn ungenutzt links liegen, weil wir eben nicht strukturiert, systematisch fordern oder auch fördern?
Also ich glaube, das ist eine riesige Menge. Und ich meine, da ist es, ich habe, also mein Grundsatz, ich bin ein positiver Mensch, ich bin ein Optimist. Ich habe ein positives Menschenbild und ich sage grundsätzlich, glaube ich dran, dass jeder Mensch eine gewisse Leistungsbereitschaft mitbringt. Das heißt, die Menschen wollen leisten. Und ich sehe das auch jetzt, egal in meiner ganzen Erfahrung, die Menschen wollen leisten, aber teilweise können sie nicht oder sie dürfen nicht. Und ich glaube, da ist genau dieses Potenzial, was wir liegen lassen, dass wir sie entweder falsch einsetzen, sie nicht richtig geschult sind. Das große Thema Führungskräfte, und da werden wir sicher dem heute im einen oder anderen Mal nochmal über den Weg laufen, welche Aufgabe oder Rolle die Führungskräfte in diesem ganzen Thema setzen, das ist super, super wichtig. Und wenn ich will, aber ich kann nicht oder ich darf nicht, dann kann ich auch nicht das volle Potenzial da reinbringen. Und irgendwann will ich vielleicht dann auch nicht mehr dieses volle Potenzial reinbringen.
Das finde ich einen total wichtigen Punkt, weil der ist wirklich in der Leistungsdebatte, die ja sehr verkürzt ist auf die Leistungsbereitschaft. Wir reden, wie soll man mal sagen, die Leistungsausschöpfung, wenn man das vielleicht mal so als Begrifflichkeit reinbringen kann, darüber finde ich fast nichts. Ja, wie viel nutzen wir vom Leistungspotenzial? Wir reden ein bisschen über Leistungsfähigkeit. Wir reden vor allen Dingen aber über die Leistungsbereitschaft. Aber gehen wir nochmal, bevor wir in die differenzierte Analyse ein bisschen tiefer einsteigen, in die Leistungsfähigkeit. Also nicht die Bereitschaft, das Wollen, sondern das Können. Was seht ihr denn da? Also was habt ihr da rausgefunden? Hat sich da was substanziell verändert?
Also ich glaube gar nicht, also ich glaube ehrlich gesagt, das ist vielleicht in diesem Dreieck oder in diesem Dreiklang der Themen, diese Leistungsfähigkeit, ich würde mal fast sagen, der Teil, der vielleicht am einfachsten anzugehen ist und vielleicht auch der Teil, der, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich es nicht am unbedeutendsten, aber vielleicht nicht das größte Gewicht damit reinbringt. Also das Thema Leistungsfähigkeit, das sind bestimmte Dinge, die jetzt, sagen wir mal, relativ banal sein können, von habe ich denn die richtigen Werkzeuge, um meine Arbeit zu machen? Also so klassische IT-Themen, ja, habe ich ein System, was schnell genug ist? Habe ich Systeme, die gut genug sind, modern genug sind? Also kann ich das, was ich eigentlich möchte, wirklich auch überbringen? Das sind aber auch so Dinge wie, kann ich leisten, weil ich ein Umfeld habe oder flexibles Arbeiten angeboten wird, wo ich weiß, dass ich zum Beispiel in Teilzeit oder in verschiedenen Arbeitsmodellen eben auch diese Leistung abrufen kann und nicht irgendwo runtergestuft werde oder was machen muss, wo ich eigentlich sage, ich hätte noch viel mehr Potenzial. Ich glaube, da gibt es viele Dinge, die viele Unternehmen schon gut machen und da das auch schon auf dem Schirm haben. Ich glaube aber, dass es einfach nicht so dieses Gewicht hat, wie das Thema Dürfen. Und klar, und das Thema Wollen. Aber ich glaube, beim Können würde ich sagen, da würde ich den meisten Unternehmen wahrscheinlich eher so eine 2 bis 3 geben. Ja, also ich glaube, da sind wir gar nicht so schlecht unterwegs.
Was assoziieren denn, wenn wir jetzt mal in diese differenzierte Betrachtung gehen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern? Was für Assoziationen, was für Fantasiewelten gehen denn bei der Begrifflichkeit Leistung in den Köpfen aus? Gibt's da schon einen Unterschied? Also das heißt, wenn du Menschen mit dem Begriff konfrontierst, gehen da unterschiedliche Vorstellungswelten auf oder nimmt sich das da gar nicht so viel?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich und das ist auch spannend. Ich glaube, das kann man auch ganz gut im HR-Report sich anschauen, weil ich habe die erste Frage, habe ich auch gefragt, was ist denn überhaupt Leistung? Wie definiert sich Leistung? Ist Leistung diese wohlbekannte Extrameile, dass man jeden Tag diese Extrameile geht? Und da gibt's auch ganz spannende Zahlen dazu, was man sagt, was ist denn aus dieser Umfrage jetzt ein paar Zahlen zu hinterlegen, was kam denn raus? Und es ist tatsächlich so, dass so die Top 3 Themen zum Thema, was ist Leistung, was ist Definition, geht es darum, dass die Arbeit konsistent in einer hohen Qualität geliefert wird. Ja, das ist, sagen wir mal, das Wichtigste. Dann, dass grundsätzlich die Anforderungen oder die Zielanforderungen erreicht werden. Also ich würde jetzt, also sagen wir mal, dass das erreicht wird, was von einem erwartet wird. Und das Dritte ist wirklich, dass diese gesetzten Ziele, und das ist ja auch oft, vor allem auch wenn die finanziell oder KPI getrieben sind, dass diese erreicht werden. Und das ist so das ist die größte Definition. Erst dahinter kommt dieser Anspruch, Leistung ist, dass man jeden Tag diese Extrameile geht, dass man immer das mehr macht, dass man immer noch eine Schippe drauf macht, dass man immer noch eine Stunde länger bleibt und so weiter. Also das Thema Leistung ist gar nicht immer dieses on top, sondern eigentlich das, würde ich mal sagen, was jeder von uns jeden Tag tun sollte, dafür auch bezahlt wird und diese Leistung eben auf grundsätzlich hoher Qualität wiedergibt. Und da gehen aber auch eben ein bisschen die Faktoren auseinander. Und du hattest gefragt nach Führung. Ich würde auch mal vielleicht sagen, bei Generation. Da haben wir auch einen spannenden Unterschied gesehen, dass wir zum Beispiel gesagt haben, unsere jüngeren Generationen, und das sind in dem Report unter 30-Jährige, haben zum Beispiel gesagt, dass für sie Leistung bedeutet, diese Extrameile zu gehen. Das waren 57% im Vergleich zu den 44% von allen Befragten. Also gerade
spannend.
Die Generation, der wir eigentlich so einen gewissen Vorwurf gerade machen, sagen, für sie ist Leistung, eben diese Extrameile zu gehen. Und ich glaube, das merkt man auch in der Führung, im Führungsdialog. Und da habe ich auch, das bekommen wir auch sehr eng tagtäglich mit. Es ist so schwer, meine Teams, also als Führungskraft, die sagen, meine Teams, die sind nicht bereit, Leistung zu zeigen, die sind nicht bereit, irgendwie da mehr zu machen. Bei uns geht es viel ums Telefonieren. Die sind nach 3 Calls, sagen sie, das war's. Warum machen sie nicht den 4. oder den 5. Anruf? So. Und auf der anderen Seite ist es dieses, ich kriege ständig den Druck von meiner Führungskraft, ich mache einen guten Job, ich bin hier, ich mache meine Arbeit. Und da ist wirklich so dieses, ein Frust auf der Führungsebene, die sagen, meine Leute sind nicht mehr leistungsbereit. Und wir haben den Frust auf der anderen Seite, die sagen, ich bekomme sehr viel Druck und eigentlich möchte ich auch ganz gerne, aber es gibt einfach auch andere Parameter und ich darf gar nicht und ihr lasst mich gar nicht.
Auch spannend. Vielleicht nochmal so als kleiner Sidestep oder als kleine Rahmung. Ihr habt ja quer über die Branchen befragt oder ist da ein bestimmter Schwerpunkt? Also sind da irgendwelche Branchen überrepräsentiert?
Also wir haben über alle Branchen hinweg gefragt. Wir haben einen relativ hohen Anteil an Dienstleistungen, also knapp 56% der Beantworten kommen aus dem Dienstleistungssektor. Sagen wir mal 25% aus der Industrie und also ein bisschen weniger aus dem öffentlichen Sektor. Und natürlich gibt es da Unterschiede, aber ich glaube, das ist nicht so ganz überraschend, dass der öffentliche Sektor vielleicht ein bisschen anders denkt als der Dienstleistungssektor. Aber also das war, sagen wir mal, Hälfte ungefähr im Dienstleistungsbereich.
Würdest du sagen, also das ist ja jetzt erstmal so eine begriffliche Fassung, würdest du sagen, diese Übersetzung Leistung, Performance, Druck hat eher zugenommen? Also das ist diese leicht negative Konnotation, die da ja mitschwingt, ist das eher noch stärker geworden? Also dass dann noch das Bild noch negativer wird? Oder siehst du da eher so eine Entwicklung hin, dass die Menschen auch und die Unternehmen sagen, nee, da müssen wir uns mal wieder ein bisschen mehr zu bekennen. Es nutzt uns überhaupt nichts, diesen Begriff oder das Phänomen Leistung in so eine ganz negative Ecke zu stellen. Was würdest du das so sagen? Welche Entwicklung lässt sich da zeichnen?
Ich würde mal sagen, und es ist ein bisschen branchenabhängig, aber ich würde mal sagen, ich rede vielleicht von uns, von unserer Branche und die ist ja auch für andere Dienstleistungen vielleicht ein bisschen ähnlich. Wir kamen sehr positiv oder nach der Corona-Zeit waren wir sehr erfolgreich. Da war Leistung was sehr Positives. Es wurde viel incentiviert. Wir haben tolle Programme bei Hays für unsere Leute, die wirklich die Top-Leistung abrufen. Also es wurde sehr positiv über Leistung gesprochen. Und jetzt würde ich mal sagen, die letzten 2 Jahre, und das ist ja grundsätzlich oder grundsätzlich ein bisschen aufpassen, aber viel so in Deutschland, hat sich natürlich auch die wirtschaftliche Lage geändert. Wir haben einige globale Krisen und so weiter. Und dementsprechend wurde auf einmal, hat es fast wie so eine Kehrtwende gemacht, dass auf einmal über Leistung im sagen wir mal, negativen oder im Druck, wir brauchen mehr Leistung, so wurde auf einmal drüber gesprochen. Und aus einem positiven, schönen, sagen wir mal, Gefühl zur Leistung, dass ich dafür was Tolles bekomme, ist jetzt auf einmal, ich würde sagen, das Narrativ hat sich geändert und es hat wirklich was mit Leistung zu tun. Und dadurch, dass die Leistung nicht stimmt, müssen wir dieser Leistung mit Druck entgegenwirken. Und das sehe ich sehr, sehr viel leider in den letzten 12, 24 Monaten. Ich glaube, über sämtliche Industrien hinweg, über sämtliche Branchen hinweg. Und auch bei uns, die Zahlen stimmen nicht. Und wenn die Zahlen nicht stimmen, woran liegt's? Man versucht es erst noch auf die eine oder andere Weise, aber man merkt nur mit dem positiven Incentive, also nur die Karotte, hilft nicht mehr. Jetzt kommt die Peitsche raus. Und ich glaube, das hat sich schon ganz extrem in den letzten 2 Jahren geändert.
Und dann geht es ja ganz schnell nach Ursachen, aufs Ursachenforschung und Ursachensuche. Und dann sind ja auch ganz schnell mal Hypothesen im Raum. Eine ganz große Hypothese, ich höre sie auch immer wieder, vielleicht nicht so sehr hier vor dem eingeschalteten Mikrofon, sehr oft, sobald das Mikrofon aus ist oder ich mit Menschen im Gespräch bin. Ja, und die nachwachsenden Generationen, die sind ja überhaupt nicht mehr leistungsbereit. Was habt ihr dazu rausgefunden? Ist das so, Imke?
Ich freue mich, dass der HR-Report das nicht spiegelt. Und ich bin ein ganz großer Verfechter davon, über Generationsunterschiede zu sprechen, weil es mehr Chancen als Risiken mit sich bringt grundsätzlich. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut. Das war auch eine kleine Angst von mir, als ich das erste Mal geöffnet habe, weil ich glaube, das schwirrt in unseren Köpfen rum, dieses Gerücht. Ich glaube gar nicht, dass, oder was der HR-Report sagt und sicher auch meine Gedanken oder mein Glauben unterstützt ist, dass die so unter 30-Jährigen weniger Leistung bereit sind. Sie definieren Leistung aber anders. Und ich glaube, da ist die Herausforderung, weil es einfach ein anderer Gedanke ist, wie sie über Leistung nachdenken. Also ich nehme als Beispiel für die unter 30-Jährigen, sagt der Report, kommt raus, dass sie definieren Leistung über eine hohe Anpassungsfähigkeit an einem veränderten Umfeld. Also so ein bisschen, was wir vielleicht in Neudeutsch agil nennen würden, dass sie sagen, wenn jemand agil ist, das ist eine gewisse Leistung und gar nicht so wie wir im klassischen Sinne, wie wir vorhin gesagt haben, erziele ich meine Ziele und erziele ich meine KPIs, mache ich 3 Anrufe statt oder 5 Anrufe statt 3 Anrufe. Das ist, glaube ich, die eine Sache. Und das zweite Thema, was der HR-Report zeigt, für sie ist das Thema Leistung, ich habe es vorhin schon gesagt, dass die Anforderungen an die Tätigkeiten erfüllt werden. Und das ist für mich dieses Anders, würde ich wirklich gerne stressen und hervorheben. Ich glaube nicht daran, dass diese Generation oder die Generation, die jetzt kommen, weniger leistungsbereit ist, ist anders. Wir wissen aber auch, und es kann ein Grund dafür sein, dass sie ein anderes Verhältnis zum Thema Leistung haben, ein anderes Verhältnis zum Thema Arbeit und Wichtigkeit von Arbeit. Und ich glaube, das ist sicher ein gesellschaftliches Thema, jetzt gar nicht unbedingt ein unternehmerisches Thema, sondern eher ein gesellschaftliches Thema, weil einfach das Thema Arbeit und Leistung erbringen nicht mehr den Stellenwert hat, wie vielleicht in der Generation, die jetzt viel auf diesen Entscheidungspositionen sitzen und sagen, die wollen nicht mehr arbeiten, die sind alle faul. Also da gibt's ja diese Klischees noch und nöcher. Und ich denke einfach, die sagen, nee, wir sind genauso leistungsbereit. Aber, und ich glaube, das ist auch der große Unterschied, der Anspruch, dass sie dürfen, dass sie die Rahmenbedingungen haben, um ihre Leistungsbereitschaft zu zeigen, der ist viel höher als bei anderen Generationen. Und ich glaube, das sieht man auch ganz gut in den Zahlen und Fakten im HR-Report, dass sie einfach sagen, ich erwarte das, ich brauche das für meine Führungskraft, ich erwarte flexibles Arbeiten, ich erwarte ein Teamumfeld, wo das alles passt. Und wenn das alles stimmt, dann bin ich auch bereit, wirklich alles zu geben.
Okay, also höhere Anforderungen an die Verhältnisse und vielleicht auch an das Führungsverhalten, an die Strukturen, flexible Rahmenbedingungen als Grundvoraussetzung dafür, die eigene Leistungsfähigkeit auch entsprechend mit ins Spiel zu bringen. So kann man es vielleicht auch übersetzen. Und was dann vielleicht zu dem Missverständnis führt, da ist grundsätzlich weniger Leistungsbereitschaft. Vielleicht nur an anderen Vorstellungen gekoppelt, als wir das so aus anderen Generationen oder von uns selbst auch gewohnt sind. Und eine andere Diskrepanz, die ich jetzt auch noch mal so ein bisschen tiefer bohren würde, neben dem Generationenthema, wo ich persönlich auch ein Stück weit erleichtert bin, weil diese Anekdoten, die wir hören oder vielleicht die einzelnen Erfahrungen, die wir machen, die sind halt so mächtig in der Erzählung, dass das halt wirklich die Empirie oder das, was wir auf Breiten sehen könnten, auch überstrahlt. Und dann kommt es zu ganz seltsamen Schlussfolgerungen. Dieses Fordern und Fördern, wieso würdest du sagen, also was habt ihr für Erklärungsmodelle, warum geht das so auseinander? Warum, es ist ja eigentlich nicht wirklich eingängig, dass man sagt, wir finden es wichtig, ja, wir fordern es nicht so unbedingt systematisch. Das fand ich schon mal sehr spannend, dass es da so ein Trip gab. Und dann aber auch nochmal zu sagen, wir fördern es überhaupt nicht. Wie erklärt ihr euch das, diese Diskrepanz?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Gretchenfrage, Jule, ja. die du gerade stellst. Und ja. Ich glaube, das ist der heilige Gral, den gerade wahrscheinlich viele Kolleginnen und Kollegen versuchen zu lösen. Auf Papier hört sich das alles relativ banal an. Es hört sich relativ banal an. Schafft Umstände oder Rahmenbedingungen, wo Mitarbeitende erfolgreich sein können. Schafft gute Führungsstrukturen und Führungskräfte, die das Potenzial entfalten können. Schafft hybrides Arbeiten, flexible Arbeitsmodelle. Also viel, ich würde mal sagen, alles das, was man aus einem klassischen Handbuch oder einer HR-Erfahrung oder People and Culture-Erfahrung kennt, steckt da eigentlich drin. Es ist aber, und ich glaube, das ist die große Kunst, und deswegen ist es, glaube ich, ist es auch so schwierig. Jedes Thema an sich ist schon ein Mammutprojekt.
Ein Mammut, ja. Also weniger Führung, Bürokratie, sage ich nur. Ist auch so ein Ding. Schnell gesagt, aber.
Genau. Also, wir brauchen eine Kultur, die Leistungsfördert. Das kann sich jeder relativ schnell auf eine Folie schreiben. Aber was dahinter steckt, ist schon sehr, sehr schwierig. Wir brauchen gute Führungskräfte, die das machen. Naja, also. Ich glaube ja nicht, dass jeder schlechte Führungskräfte in seinem oder ihrem Unternehmen hat. Da gibt es richtig tolle Führungskräfte. Aber was erwarten wir von ihnen? Was erwarten wir denn noch von ihnen, würde ich mal sagen, genau. Dass sie das tun? Das ist nicht leicht zu klären. Dieses Thema Rahmenbedingungen, meine Güte, wir haben hier so, was wir in den letzten 2 Jahren über Hybrid Work diskutiert haben und alle nach Hause, dann wieder alle zurück und jetzt irgendwo finden wir uns in der Mitte wieder. Das sind all diese Themen, die an für sich schon echt schwierige, große Brocken sind. Und wenn man dann sieht, auch in der Umfrage, und das bekommen wir auch mit bei zum Beispiel Mitarbeiterumfragen, ein Drittel der Mitarbeiter oder Belegschaft möchte das, ein Drittel möchte das, ein Drittel möchte das. Man muss eigentlich alle Themen gleichzeitig angehen, um wirklich dann auch da eine Veränderung hinzubekommen. Und ich glaube, das ist so diese große Schwierigkeit und die Diskrepanz zwischen der Theorie und wirklich, wie wir es leben. Wir stehen in vielen Unternehmen mit dem Rücken zur Wand, wo wir auch sagen, wir würden ja gern mehr tollere Sachen machen und wir würden gerne mehr Karrieremöglichkeiten bieten und Weiterentwicklung und lauter schöne Dinge. Aber es muss in der Balance sein. Und jetzt gebe ich vielleicht, Jule, wenn es für dich okay ist, so ein kleines ein Beispiel, wie wir über das Thema bei Hays seit 2-3 Jahren nachdenken. Als ich zu Hays gekommen bin, deswegen kann ich das jetzt auch nicht ganz für mich claimen, obwohl ich es toll finde, wir haben einen sogenannten Hays-Stil. Und der Hays-Stil sagt immer, es gibt einfach bestimmte Dinge. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Es ist eine Waage, wo wir sagen, es gibt, wir machen viele tolle Dinge für unsere Mitarbeitenden, aber wir erwarten auch was zurück. Und wie ich schon gesagt habe, nach Corona war das eine sehr schöne Zeit, weil wir konnten ganz viel geben. Wir hatten gute Ergebnisse. Wir haben tolle Sachen gemacht.
Da war der Party-Moment wieder.
Ja, da war er. Wir haben wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Und das ist toll, als Personalerin so da sitzen zu können und aus dem Vollen schöpfen zu können. Wirklich tolle Sachen. So, und dann hat es angefangen zu kippen. Und dann sitzt man auf einmal da und sagt natürlich, okay, jetzt ist natürlich dieser Deal oder diese Waage, die jetzt, sagen wir mal, im Großen und Ganzen gut für die Mitarbeitenden war, das fängt an zu kippen und wir müssen gegensteuern. Wir mussten Sachen wegnehmen, wir mussten mit Benefits aufhören und wegnehmen ist immer schwierig. Immer schwierig.
Abstiegstrainer ist nicht so sexy wie Aufstiegstrainer, nein, das ist mir absolut, ganz klar.
Absolut. Mhm. Und auf der anderen Seite nicht nur, dass wir weggenommen haben, sondern wir haben halt die Erwartung immer, immer höher geschubst. So. Und jetzt fühlt es sich für viele Mitarbeiter an, dass der Deal jetzt in die falsche Richtung gegangen ist. Also wir sind auch nicht mehr in der Mitte, weil wir sagen, wir haben so viel auch rausnehmen müssen und wegnehmen müssen und anders machen müssen. Kleine Beförderungsrunden und viele von diesen Sachen. Und der Druck geht immer hoch. Und ich glaube, diese Balance wieder hinzubekommen, das ist wirklich mein, also das ist eine große Aufgabe, schwierige Aufgabe, aber das ist mein absolutes Verlangen, dass wir das wieder ordentlich hinbekommen. Weil so glaube ich, mit einer guten Balance kommen wir in guten und in schlechten Zeiten gut raus. Es ist das Und. Wenn es gut läuft, dann kann ich mehr geben. Wenn es nicht so gut läuft, dann muss ich halt auch mehr verlangen und weniger geben. Und so reden wir bei uns eben über diesen Deal, dass letztendlich dieses Fördern und Fordern auch ist.
Und im Moment sind wir halt eher auf der einen Seite des Pendels und das ist dann entsprechend deutlich schwieriger zu kommunizieren. Und bleiben wir ruhig mal bei den etwas, sagen wir mal, hakeligen Themen. Wir hatten hier schon mal so über dieses Differenzierung, Mitarbeitende, Führungskräfte in Bezug auf das, was aus dem HR-Report rauskam, gesprochen. Und ich würde ganz gern nochmal auch Unternehmensleitung die drei Ebenen so betrachten. Ich bin jetzt wieder beim Report. Wie viel Selbstreflexion und wie viel Fingerpointing steckt denn da drin? Also ich meine, man kann ja auch immer sich Dinge anschauen, wie auch immer ihr das durch den Report so zurückgespiegelt bekommt und sagen, okay, da müssten wir wohl unsere Hausaufgaben machen oder ganz konkret ich. Oder sagen, siehst du, haben wir es doch hier schwarz auf weiß, jener oder jene sind daran dafür verantwortlich, dass es so ist, wie es ist.
Und ich glaube, es sind zwei Zahlen, die fand ich auch ganz spannend im Report. Auf der einen Seite, es wurde nach Gründen gefragt. Also was sind die Gründe für eine gesunkene Leistungsbereitschaft? Genau. Und der Hauptgrund war das Leistungsverständnis der Generation oder den neuen Generationen mit 58%. Also genau zu unserem Thema.
Genau.
Es ist die Generation, die schuld ist.
Die sind schuld.
Die sind schuld. Und das zweite, Führungsfehler, 51%. Also viel, sagen wir mal, es ist die Generation und es sind die Führungskräfte. Das sind, sagen wir mal, die Hauptgründe. Und was dann spannend war zu deiner Frage, auf der Führungs- oder auf der, also der Führungsebene wurden ganz oft externe Ursachen genannt. Also Krise, die Wirtschaft, also egal was es war, das sind eigentlich sozusagen die externen Faktoren, warum wir gerade auch diese Debatte führen oder warum auch Leistung zurückgegangen ist. Während wir auf mitarbeitender Ebene, und das fand ich, also da musste ich wirklich schmunzeln, einer meiner Wow-Momente, muss ich sagen, sind die internen Ursachen, ja, also die Einschränkung von Weiterentwicklung, von Karriereperspektiven, also die Führung schiebt es nach draußen, also konkret zu deiner Frage, weniger Selbstreflexion, wobei die Mitarbeitenden ganz klar sagen und auch die Erwartung haben, das muss von euch kommen, ja, das muss von innerhalb dieses Unternehmens oder dieses Umfelds kommen.
So ein Stück weit diese Analogie zu dem Spruch, Erfolge werden privatisiert und Misserfolge werden sozialisiert oder gern auch externalisiert, liegt immer an den anderen, also schwierig. Ich glaube, da sind noch ganz, ganz viele Dinge, die wir auch noch weiter vertiefen können. Ich glaube, es gibt ja auch die Möglichkeit, sich den HR-Reporter zumindest mal in der Zusammenfassung reinzulesen. Oder ist das richtig? Können wir da was zur Verfügung stellen? Wie heißt es immer so schön?
Ja, absolut, absolut. Wir stellen den Download-Link zur Verfügung. Das machen wir, Jule. Und dann kann sich da jeder noch mal ein bisschen reinlesen.
In diesen Krimi unbedingt. Und ich würde ganz gerne jetzt mal so langsam moderativ rüberschwenken, weil es gibt die Empirie, die haben wir jetzt, glaube ich, schon mal ganz gut ein bisschen tiefer gelegt. Ihr selbst habt aber auch einen Blick natürlich gerade in eurer Funktion als Personaldienstleistung, Personalberatung in ganz viele Branchen. Deckt sich das in etwa? Oder was ist vielleicht mal so ein Sound, den du zurückgespielt kriegst? Weil du sagst ja, es ist jetzt natürlich nicht mehr die Partyzeit, die ist vorbei oder sagen wir mal, es ist eine kleine Partypause, nennen wir es mal so.
Ja.
Was ist in Bezug auf Leistung, welcher Wind schlägt dir da entgegen aus den Unternehmen, von euren Kunden?
Also du hast ja gesagt, wir haben eigentlich die gesamte breite Masse. Also wir haben natürlich die Automobilbranche, wie viele in Deutschland, ist natürlich einer unserer ganz, ganz großen Kunden, ob es jetzt die großen sind oder die Zulieferer. Also das ist natürlich ein ganz großes Thema. Und wir sind ja immer so ein bisschen, wir hängen ja da so ein bisschen am Nabel dran und merken das natürlich dann auch immer recht schnell, was erwartet wird, was verlangt wird, welche Personalie oder Personalentscheidungen werden getroffen. Und man sieht es ja durch die Bank, und ob man das jetzt in der Presse liest oder eben auch vielleicht auch aus dem familiären oder freundschaftlichen Umfeld mitbekommt, das ist eine Industrie, die einfach gerade unfassbar leidet unter den Ergebnissen, unter dem Druck. Und eine Industrie, die auf der einen Seite so ein bisschen so starke Zyklen hat, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist auch, glaube ich, warum auch dieser Frust dann teilweise so hoch ist, weil es dann wieder tolle Jahre gibt und dann läuft, also fließt wirklich Milch und Honig, und jetzt kommen wieder diese harten Zeiten, und damit dann umzugehen und diese Enttäuschung und die Entlastung und alles, was da auch mit dabei ist. Also das merken wir schon ganz, ganz klar. Und ich glaube auch, dass, wie gesagt, da entsteht automatisch Druck. Und wir wissen auch, und das wissen wir, und es ist auch überall bewiesen, dass Druck nicht Leistung fördert. Es wirkt dagegen. Das hemmt Leistung. Ich glaube, das ist der bessere Ausdruck. Also Druck hemmt Leistung. Und dementsprechend glaube ich auch dran, dass wir da als, sagen wir mal, Gesamtgesellschaft oder auch als Wirtschaft in Deutschland gerade viele Sachen falsch machen. Also wir versuchen gerade, diesen ganzen Druck rauszunehmen. Wir müssen sparen, auch bei uns. Jeder versucht zu sparen, jeder versucht alles zu kürzen, alles knapp zu halten, Kosten, Kosten, Kosten senken. Wir vergessen aber dadurch, dass wir teilweise unsere langfristigen Ziele, strategische Ziele, Wachstumsziele eigentlich damit abschneiden. Und das ist, glaube ich, so die große Gefahr, auch bei diesem Thema, wo die Leute auch sagen, will ich jetzt diese Leistung machen? Will ich jetzt kreativ sein? Kann ich kreativ sein? Kann ich innovativ sein, wenn ich eigentlich weiß, dass hier eigentlich es geht so ein bisschen eher ums Überleben und das Licht anlassen? Und dementsprechend, glaube ich, tut uns das nicht gut. Wir haben aber auch natürlich ganz viele andere Unternehmen. Wir haben kleine Mittelstände im digitalen Bereich, im Innovationsbereich, und das ist eine ganz andere Welt. Ja, da geht es wirklich darum, wie finden wir genau diese Menschen, die immer bereit sind und eben auch jetzt über alle Generationen hinweg diese Leistung zu bringen, Spaß dran zu haben, Freude zu haben, nach vorne zu schauen, und einfach gerade so eine, und da merkt man so eine ganz unterschiedliche Welt. Also es ist wirklich so teilweise leider etwas finster, aber auf der anderen Seite tut es auch gut zu sehen, dass da auch wirklich tolle Sachen drin sind. Und ich glaube, das hilft mir auch immer so ein bisschen normal zu bleiben in diesen Situationen. Und ich glaube, da ist es wirklich so, dass sie mit unfassbar viel Kraft, Mut und mit viel Leistung, mit viel Innovation, Ideen nach vorne gehen. Aber es ist halt einfach zu wenig gerade für, sagen wir mal, so eine gesamte Gesellschaft.
Und ich komme jetzt gerade von der Zukunft Personal und habe da auch mit sehr kritischem Ohr zugehört. Und ich finde, es ist ja so genau zwischen diesen Zentrifugal- und Zentripetalkräften komplett aufgestellt. Also gerade das war in Stuttgart, in so einer Region, die ja eigentlich vor Kraft nicht laufen konnte, die vielen Jahre, Jahrzehnte. Jetzt sieht das anders aus. Du hast ja auf der einen Seite den Fachkräftemangel, der wirklich ja nach wie vor auch existent ist, real existent. Das dürfen wir nicht vergessen. Die mediale Berichterstattung, die leitet ja immer nur oder wirft ja immer nur so ein Blitzlicht auf ein Phänomen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die großen Layoffs. Und ihr seid wahrscheinlich in beiden Welten, kriegt ihr voll Volley zu spüren, oder?
Ja. Und es ist spannend, wenn wir vom Jahr gesprochen hätten, Jule, dann hätten wir wahrscheinlich über den Fachkräftemangel gesprochen. Ja. Also das ganz große Thema, wie viele Fachkräfte jetzt in den nächsten Jahren sich aus der Arbeitswelt verabschieden, was wir ein Riesenproblem haben, was Zuwanderung angeht. Also es sind ganz, ganz viele Themen. Auch das ein ganz, ganz tolles und spannendes Thema. Es ist gerade nicht in Mode, darüber zu sprechen. Und es ist gerade eben dieser kurzfristige Gedanke, wo man sagt, wieso reden wir denn gerade über Fachkräftemangel? Verstehe ich ja gar nicht, wenn wir so viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt haben. Das ist schon richtig, aber wir müssen ja auch überlegen, welche Menschen und welches Wissen und welche Expertise wir auf dem Markt haben. Und das ist auch halt eben eine kurzfristige Betrachtung. Der Total. Fachkräftemangel geht nicht weg, der ist auch nicht weggegangen. Wir haben genauso viele Babyboomer, die in den nächsten 3 bis 5 Jahren in Rente gehen werden oder aus der Arbeitswelt ausscheiden werden. Da hat sich nichts getan. Ja, wir haben jetzt auf einmal nicht mehr Jugendliche, die nachkommen. Nee. Wir haben nicht mehr Migration, wir haben nicht mehr Frauen, die wieder in Teilzeit arbeiten können oder in Vollzeit arbeiten können. Nichts daran hat sich geändert. Es ist fast wie so ein bisschen vergessen. Und irgendwann kommt es wieder aus der Schublade raus und wir merken, upsala, da ist ja gar nichts passiert.
Mhm. Ja, und guck mal an, wir haben jetzt fast Minute 50 und wir haben noch nicht einmal über das Thema KI gesprochen. Das passiert mir dieser Tage, muss ich zugestehen, auch nicht mehr so oft. Ich meine, wie wirkt denn das dann rein in das Thema? Also würdest du sagen, ist ein wahnsinniger Beschleuniger für eine positive Leistungskultur? Jetzt nicht das Tool an sich, sondern die Einstellung, die wir dazu haben. Oder verschreckt es die Menschen auch? Ist jetzt wieder sehr, sehr platt zugespitzt. Mhm. Es kann ja auch Menschen dazu führen, dass sie Sorge darum haben und sagen, sie irgendwie wieder unter diesen negativen Druck setzt, der eben nicht zu mehr Leistungsbereitschaft führt. Wie würdest du das in dem Kontext beurteilen?
Also ich glaube, grundsätzlich glaube ich nicht, dass die KI uns Jobs wegnimmt. Ich glaube aber, dass Leute, die sich nicht mit KI auseinandersetzen, keinen Job mehr haben werden. Also ich glaube da fest dran, dass man sich damit auseinandersetzen kann und dass es zum absoluten Beschleuniger für Leistungskultur sein kann, gerade auf der Können-Seite. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist vielleicht so der Teil, wo wir vielleicht gar nicht so schlecht dastehen. Einer unserer größten Painpoints auch in der Organisation ist, ich will und ich darf auch, aber System ist so langsam, ja, oder ich habe nicht die richtigen Prompts oder ich habe nicht die richtige KI. Ich muss noch viel manuell machen. Ich habe bestimmte Prozesse nicht digitalisiert. Ich habe keinen Bot, der mir das abnehmen kann. Und ich glaube auch da haben wir eine Riesenchance. Also ich glaube, bei der KI sind so viel mehr Chancen als Herausforderungen drin. Klar wissen wir, dass es sicher bestimmte Branchen gibt, die sehr stark betroffen sind, wo man eigentlich wirklich überlegt, sind bestimmte Arbeiten in Callcentern zum Beispiel noch in der Zukunft? Nein, wahrscheinlich nicht. Da kann viel durch die KI gemacht werden. Aber dafür gibt es halt andere Jobs, neue Jobs, die durch die KI entstehen. Aber ich glaube wirklich auf diesem, wenn ich das Gefühl habe, dieser Frust, und das bekommen wir, ich glaube, das kennt jeder von uns. Man sitzt da, man ist bereit, man möchte loslegen und irgendwas funktioniert nicht und oder es ist langsam, man hat nicht die Antwort. Und ich meine, das merken wir alle selbst in unserem in unserem tagtäglichen Leben. Wie hat sich die Welt verändert? Ja, also wie hat sich die Welt mit ChatGPT und sämtlichen Dingen verwechselt? Und das ist ja nur ein Mini-Teil von, sagen wir mal, KI, die wir im Alltag nutzen, im Arbeitsleben nutzen wir es ja komplett anders, dass wir auf einmal bei uns jetzt auf andere Kandidatinnen oder Kandidaten zugreifen können, die wir vorher irgendwie vielleicht gar nicht gefunden hatten. Also ein Riesenbeschleuniger für Leistung, weil es teilweise den Frust wegmacht von den Dinge, die man gar nicht so gerne macht und die sind meistens prozessual, administrativ und wenn man das weg hat und sich wirklich auf die Sachen fokussieren kann, die man gerne macht, die Spaß machen, mit Kunden zu reden, mit Kandidaten und Kandidaten zu reden, ich glaube, da kommt auch die Lust und die Laune wieder und ich glaube, wir sind uns einig, Jule, wenn man Lust und Laune hat, ist Leistung auch schneller wieder mit dabei.
Genau, auf jeden Fall. Und da kommen wir nochmal, ich würde jetzt gerne auf dieser schönen hohen Note bleiben, aber ich muss leider noch einmal in den kleinen schmerzhaften Teil gehen. Was machen wir denn jetzt? Wir sehen ja, es dreht sich auch viel um Führung, um Ermöglichung von Leistungsbereitschaft, die Rahmen schaffen. Wir sehen, da ist noch viel Fingerpointing, nicht allzu viel Selbstreflexion und gleichzeitig habe ich da auch ein großes, sorgenvolles Auge auf Führung gerichtet. Was können wir Führungskräften an die Hand geben? Denn sie müssen quasi ja diesen Shift auch hinbekommen. Also das heißt, wer unterstützt sie in ihrer Leistungsfähigkeit? Also wie erhalten sie die Resilienz, die sie von anderen quasi einfordern, die sie für andere gewährleisten können? Was haben wir denn da für Möglichkeiten?
Und deswegen sage ich ja vorhin, das ist so ein bisschen der heilige Gral. Also um jetzt mal sagen, haben wir die richtigen Führungskräfte? Ich glaube, jeder, der sich schon mal damit beschäftigt hat, irgendwie Führungsverhalten zu verändern, das ist einfach eine große Aufgabe. Es sind manchmal die kleinen Dinge. Und ein Thema, was für mich ganz wichtig ist beim Thema Führung, es fängt ganz oben an. Wenn wir ganz oben anfangen, einen gewissen Druck weiterzugeben, wenn wir nur über KPIs sprechen und vor allen Dingen viel schlimmer, also ein bisschen dieses eher so Input-KPIs im Sinne von, du musst das und das machen, du musst so viel, das ist die Schlagzahl, das sind die Anrufe und gar nicht so über das Output, das Qualitative, was hinten rauskommt, sprechen, dann schaffen wir eben auch wirklich so eine Kultur, wo das sehr stark, also druckgetrieben, es werden irgendwelche Excels befüllt, Dinge besprochen, wie viel hast du von welcher Stückzahl gemacht und das fängt oben an. Und das geht natürlich nach unten und auch natürlich auch im gleichen Maße wieder zurück. Also Nummer eins, wirklich, es fängt ganz oben an, wie wir mit dem ganzen Thema Druck umgehen, ob wir den auch durchreichen. Reichen wir den 1:1 durch? Und ich glaube, Jule, jeder von uns kennt aus der Vergangenheit Führungskräfte, die das getan haben oder die das tun. Ja, der Druck auf kommt an Fall. Und es ist so leicht, es einfach weiterzugeben.
Oder noch zu verstärken. Ja.
Absolut, absolut. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt viele Konzepte. Wir reden über ganz viele Themen, die wir auch immer wieder Führungskräften beibringen. Situative Führung. Ich glaube, da gibt es ein ganzes Fachjargon über bestimmte Sachen, Zuhören, Coaching-Gespräche und so weiter und so fort. Alles richtig. Ich glaube, wir sind gerade in einer totalen Überforderung von Führungskräften. Es ist nicht ein oder ich mache was anders. Wir haben viele Unternehmen bauen Führungsstrukturen ab, weil sie einfach teuer sind und ein hoher Kostentreiber sind. Strukturen werden verschlankt und auch zu Recht, ja, aber optimiert. Aber auf einmal kommen halt aus einer Führungsspanne von, weiß ich nicht, 6, 7 Mitarbeitern, gehen wir weit in den zweistelligen Bereich, was einfach auch nicht mehr adäquat ist in den meisten Fällen. Und ich glaube, diese Führung, die sind überfordert. Und jetzt kommen wir, du hast vorher gesagt, KI haben wir jetzt bis zur 50. Minute, jetzt kommt es aber zweimal in der kurzen Zeit. Auch da tun wir so, als ob wir in unserer Welt schon angekommen wären, was Digitalisierung und Automatisierung angeht. Das ist aber ein Wunschdenken. Das ist ein Wunschdenken und wir sind nicht da. Und wir leben auf der einen Seite, man sollte und müsste und könnte ja das alles automatisieren, aber es ist nicht so. Und weil wir sollen, wollen und können oder sollen und wollen, können wir doch schon ein paar Strukturen abbauen, weil die KI wird uns ja helfen. Aber das passiert nicht. Und ich glaube, das ist wirklich auch so ein bisschen gerade, wo wir dazwischen stehen. Wir haben viel zu viele Ansprüche und wie gesagt, eine Überforderung von vielen Führungskräften. Und ich bin auch eine Führungskraft. Man darf es ja auch nicht mal nur auf andere spiegeln.
Da ist es wieder.
Ich habe auch eine große Führungsspanne. Und es ist wirklich, wirklich schwierig. Und ich habe auch nicht den Code geknackt. Ich glaube, ich bin eine gute Führungskraft, kriege ich zumindest immer wieder gesagt. Es ist die Zeit, es sind die Gespräche zu führen. Es ist diese 5 oder 10 Minuten am Anfang jedes Calls. Es sind manchmal so diese kleinen, banalen Dinge. Einfach, dass die Leute nicht schon das Gefühl haben, man geht rein und ich brauche das, das und das, sondern erst mal vielleicht ein anderes Gespräch. Wie geht's dir? Was machst du? Wie läuft das? Wie läuft jenes? Und dann kann man auch über Leistung sprechen. Ich fordere Leistung ein. Wir dürfen nicht über Leistung als eine Verweichlichung oder Verweichen sprechen. Ich habe hohe Ansprüche und das weiß auch mein Team. Aber ich darf nicht drüber. Ich darf nicht darüber gehen und ich muss ganz klar sein mit dem, was ich erwarte und dann ist es auch kein Problem. Wir reden manchmal gerade Leistung, als ob es so negativ ist. Wir brauchen Leistung, ja, sonst wird es uns, glaube ich, hier ein bisschen wird's schwierig an unserem Wirtschaftsstandort. Aber es muss diese Balance sein. Eine lange Antwort ohne, und jetzt fragst du mich bestimmt, was genau können wir tun? Das ist so schwierig, Jule, es ist so schwierig.
Der eine Hack. Naja, und ich habe aus deinen Ausführungen schon mal zumindest ganz, ganz klar mitgenommen, vielleicht auch noch stärker hinzuschauen und auch feinstofflich hinzufühlen, wo sind wir in der Leistung und wo sind wir in der Überforderung? Also wo overpacen wir? Wo können wir uns nochmal selbst ein Stück zurücknehmen und sagen, es ist Druck, ja, aber indem ich noch mehr aufs Gas drücke, werde ich nicht schneller ankommen, sondern eher einen Crash bauen. Ja, das ist ja relativ klar auf der Hand und nur da nochmal selbst sich auch ein Stück weit zurückzunehmen, zu sagen, mit was für einer Energie bin ich da jetzt gegenüber meinen Mitarbeitenden unterwegs? Überfordere ich sie? Also kriege ich feine Signale. Du darfst dir zum Schluss noch eine Sache wünschen, Imke, von wem auch immer. Also bitte formulier einen Wunsch, an wen und was ist der Inhalt des Wunschs? Also es ist nicht die gute Fee, sondern du darfst, musst dir auch noch ausdenken. Ist es die Fee, ist es die Politik, sind es die Unternehmen? An wen möchtest du welchen Wunsch loswerden?
Also ich glaube, ich habe einen großen Wunsch, was mir ein bisschen abhanden gekommen ist, wenn wir über Unternehmen sprechen, über Arbeit, über Leistung sprechen. Ich möchte wieder, dass wir mehr Spaß bei der Arbeit haben. Das ist gerade in den letzten Monaten für uns alle, auch inklusive mir, wirklich zu kurz gekommen. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich glaube dran, wenn man Spaß hat, wenn man im Team Zusammenhalt hat, dann kommt auch dieses Leistungsthema fast natürlich zurück. Und wir müssen uns gar nicht so anstrengen bei den Rahmenbedingungen. Wieder ein bisschen mehr Spaß haben, eine gewisse Leichtigkeit, das eine oder andere nicht ernst zu nehmen. Und wenn mal was schief geht, dann ist es so. Aber ich vermisse das. Ich vermisse mehr Lachen in den Teams, in den Büros. Und ich glaube, da müssen wir wirklich wieder hinkommen.
Ein bisschen im besten aller Sinne Party-Performance in der Arbeitswelt. Leichtigkeit und Leistung geht zusammen. Wunderbares Schlusswort von dir, liebe Imke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir in die Ergebnisse eures HR-Reports und auch in deinen Beobachtungen einzutauchen. Jederzeit wieder gerne. Vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen lieben Dank, Jule.
Ja, das war sie, die Folge zum Thema leisten können, leisten dürfen, leisten wollen und die vielen Missverständnisse, die da so durch die Gegend wabern. Ich bin sehr froh, dass Imke das mal mit uns mit Hilfe der Daten aus dem HR-Report ein wenig auf empirische Füße gestellt hat und auch die ein oder andere Halbwahrheit oder schlicht einfach nicht faktisches Wissen ins richtige Licht gerückt hat. Unter anderem, was das Thema Generationen betrifft, hochspannend, wie da auch so kleine, feine Unterschiede und Zuschreibungen stattfinden. Oder auch das Thema, wir wissen, Leistungsbereitschaft ist wichtig, da sagen wir alle Ja zu, aber was natürlich dann nicht zwangsläufig dazu führt, dass wir sie auch systematisch fordern und schon gar nicht systematisch fördern. Das sind für mich so Dinge, die bleiben total zurück. Was das für Führung heißt, eine vielgeschundene, vielgescholtene Spezies dieser Tage. Oh mein Gott, ich habe ein großes Herz dafür und trotzdem würde ich gerne aus jedem Gespräch so ein bisschen was rauskriegen. Was können wir an die Hand geben? Was können wir besser tun? Und hier war nochmal dieser Hinweis auch zu sagen, wo sind wir im Overpacing? Wo sind wir in der Überforderung? Wo gehen wir ein Tempo, was einfach nicht mehr realistisch ist? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich jede Führungskraft am Ende, jeder Mensch, der in einer Arbeitssituation ist, stellen muss. Ich bin auch manchmal in der Überforderung, ich gebe es zu, ihr merkt, es kommt eine Folge an der nächsten, es sind viele große Geschichten, große Namen, das bedeutet eine ganze Menge. Bitte seid nicht kram, wenn es hier und da mal eine Werbung gibt, denn das ist die einzige Möglichkeit, wie wir das auf dem Niveau überhaupt hier bewerkstelligen können. Hinter mir steckt ein kleines Team, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, ich mache sehr vieles selbst, aber nicht alles und überhaupt diese Vorbereitung, dafür brauchen wir ganz klar auch eine finanzielle Basis. Und das sind die Werbeeinnahmen. Und von daher seid nicht kram, wenn es zwischendurch mal eine Werbeeinblendung gibt. Und übrigens, kleiner Hinweis, der sogenannte Trikotsponsorplatz ist frei. Also das heißt, ich überlege wirklich, ob es sowas gibt wie eine Sponsorenschaft. Vielleicht ist das was für euch, für euer Unternehmen. Vielleicht sagt ihr, wow, Good Work ist cool, da kann ich mich irgendwie ein bisschen ranrobben. Hier wäre die Möglichkeit. Ja, wird geprüft vom Hause und von dem Team gehen schöne Grüße raus. Und ich wünsche euch alles Gute, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vergesst die 5 Sterne nicht bei Spotify. Und nächste Woche heißt es wieder herzlich willkommen bei Good Work.